wollte ein paar Überlegungen zur Diskussion stellen zum Thema geistiges Eigentum. Der Anlass, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, waren zwei. Das erste, maßgebliche Wirtschaftsmächte haben sich zusammengetan und einen Vertrag geschlossen, in dem sie den Umgang mit dem geistigen Eigentum untereinander als internationale Vereinbarung ausgemacht haben. Dieser Vertrag hat sehr viel Wirbel gemacht, die Gegnerschaft anderer Mächte, zum Beispiel Chinas und Brasiliens, auf den Plan gerufen, aber auch in Deutschland und anderen europäischen Städten gab es gegen diesen Vertrag Proteste. Und neulich hat die EU-Kommission jetzt die aktuelle Fassung dieses ACTA-Vertrags abgelehnt. Zweites Feld, wo dieses Thema ins Gerede gekommen ist, war die Ankündigung der neuen Partei, die Piraten, in ihrem Programm. Sie wollten sich, wenn sie irgendwo politisch das Sagen bekommen, einsetzen für den freien Zugang im Netz zu Wort und Bild. Damit haben sie sehr viel Ärger produziert und die Gegnerschaft von Wissenschaftlern, Künstlern und so fort auf den Plan gerufen, die sich auf den Standpunkt gestellt haben, das kann nie und nimmer sein, dass sie ohne Vergütung ihre Werke der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Es herrscht ziemlich viel Einigkeit zwischen den Streitparteien an beiden Fronten, dass es sich beim sogenannten geistigen Eigentum, was das eigentlich genau ist, das wird unter anderem der erste Punkt meines Vortrags sein, dass es sich um eine Angelegenheit handelt, die in jeder Hinsicht für unsere Gesellschaftsordnung, für die Wirtschaft, für die Kultur elementar wichtig ist. Von der EU-Kommission hört man zum Beispiel, ACTA sei deswegen wichtig, weil es sich bei europäischen Volkswirtschaften um wissensbasierte Ökonomien handelt und deswegen, weil eben diese Gesellschaften wissensbasiert seien, die Wettbewerbsfähigkeit Europas nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn die EU, ich zitiere, sich auf Innovation, Kreativität, Qualität und Markenexklusivität verlassen kann, welche zu unseren wichtigsten Wettbewerbsvorteilen auf dem Weltmarkt zählen. Also dieser Auffassung zufolge steht und fällt der gesamte ökonomische Erfolg der EU mit der Garantie dieses geistigen Eigentums, und zwar gleich weltweit in der Staatenkonkurrenz um Gelderträge. Deswegen, weil das so wichtig sei, braucht es dieses Institut unbedingt, sagt die EU, braucht es auch den ACTA-Vertrag, wenn auch nicht in seiner jetzigen Fassung, aber der Vertrag steht nach wie vor auf dem Programm. Interessanterweise schließt die Piratenpartei aus exakt der gleichen Diagnose exakt das Gegenteil. In deren Programm heißt es so, der uralte Traum, alles Wissen und alle Kultur der Menschheit zusammenzutragen und zu speichern und heute in der Zukunft verfügbar zu machen, ist durch die rasante technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in greifbare Nähe gerückt. Die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Urheberrechts beschränken jedoch das Potenzial der aktuellen Entwicklung. Geistiges Eigentum in dieser Fassung, so die Piratenpartei, steht der angestrebten Wissens- und Informationsgesellschaft entgegen. Und deswegen fordern sie, ich zitiere aus dem Programm, das nicht kommerzielle Kopieren, zugänglich machen, Speichern und Nutzen von Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern. Also auch hier die Diagnose, unsere Gesellschaft beruht auf Wissen, auf Wissenschaft, auf freien Informationsaustausch. Und weil das so ist, deswegen darf dieses Institut des geistigen Eigentums der freien Verwendung von Wissen und kulturellen Gütern nicht entgegenstehen. Bevor ich darauf komme, worum es eigentlich bei diesem Streit gehen, möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der mir an beiden Auffassungen aufgefallen ist. Beide Auffassungen gehen davon aus, unterstellen ganz selbstverständlich, dass die hierzulande verfertigten, ausgedachten Produkte von Wissenschaft und Kultur Mittel gesellschaftlichen Fortschritts sind und Mittel kultureller Bereicherung und schließen aus dem gleichen Befund, wie gesagt, Gegensätzliches. Beide Seiten unterstellen also, dass es sich bei diesen Produkten um sehr bedeutende und nicht nur bedeutende, sondern sehr gute und nützliche Angelegenheiten handelt. Sie bekunden große Hochachtung vor und Anerkennung von geistigen Produkten und geistiger Tätigkeit. Mit Begriffen wie Wissensgesellschaft, Innovationskraft, Kreativität und so weiter wird die große Bedeutung dieser Güter betont, ihre Förderung und ihr Schutz proklamiert. Und das geschieht interessanterweise ganz jenseits der Frage des Inhalts dessen, was da jeweils gedacht und geforscht und produziert wird. Und auch ganz jenseits der Befassung mit den Zwecken, für die gedacht wird und für die Kulturelles produziert wird. Vor jeder Befassung mit der Frage, wofür eigentlich in dieser Gesellschaft geforscht wird, wofür Journalisten schreiben, was da so von wem gemalt und gedichtet wird, wird ein Bekenntnis dazu abgelegt, dass man es auf jeden Fall schon mal sehr gut finden soll, dass es eine Welt des Geistes gibt, in der dieses Denken und Forschen und kulturelle Güter produzieren stattfindet. Auf diese Weise bekommt unausgesprochen, ohne dass sich mit der Sphäre selber überhaupt irgendwie befasst wird, diese ganze Sphäre ein unausgesprochenes und ebenso unbegründetes geistiges Plus. Und auf der Basis dieses Plus wird sich gestritten, wie man dann dieses geistige Tun am besten zur Blüte bringen könne. Ich wollte das mal an Anfang stellen, weil ich mich in meinem Vortrag diesem Vorwegurteil nicht anschließen möchte, sondern stattdessen genau die Frage mal zum Gegenstand machen möchte, wofür eigentlich in dieser Gesellschaft gedacht und geforscht und Kultur produziert wird und warum eigentlich deswegen dieses Institut des geistigen Eigentums für diese Sphäre tatsächlich so wichtig und so elementar ist. In drei Abteilungen. In der ersten soll es ganz grundsätzlich darum gehen, was ist das eigentlich, diese seltsame Sache, eine seltsame Wortkombination Geist und Eigentum? Welcher politökonomische, welcher rechtliche Sachverhalt wird eigentlich unter diesem Begriff gefasst? Im zweiten Punkt soll es um die Frage gehen, welches Interesse eigentlich der Staat, der politische Organisator dieser Gesellschaft an diesem Rechtsinstitut hat. Zur Beförderung welcher Zwecke und Interessen er diese Rechtsverhältnisse eigentlich einrichtet und was er eigentlich mit diesem Rechtsinstitut für Wirtschaft und Gesellschaft leistet. Und in der dritten Abteilung soll es dann um die internationale Seite dieses Interesses gehen. Was hat sich da eigentlich getan? Was sind die Gründe dafür, dass Wirtschaftsmächte es nun für sinnvoll und notwendig halten, in dieser Abteilung ein neues Vertragswerk auf die internationale Tagesordnung zu setzen.